Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. In der Tschechischen Republik ist heute ein Staatsfeiertag. Am 5. Juli wird alljährlich mit einer Wallfahrt im südmährischen Velehrad der beiden Slawenapostel, der heiligen Kyrill und Method, gedacht. An der Wallfahrt nahmen heute ca. 25.000 Gläubige teil. Die Feierlichkeiten erreichten mit einem festlichen Gottesdienst den Höhepunkt, der von Kardinal Miloslav gemeinsam mit anderen 17 Bischöfen zelebriert wurde. An dem Gottesdienst, der vom tschechischen Fernsehen übertragen wurde, nahmen der apostolische Nuntius Erwin Josef Ender sowie Bischöfe aus Italien, Frankreich, der Slowakei und aus anderen Ländern teil. Mit der nach dem Rücktritt der Parteivorsitzenden Hanna Marvanova entstandenen Lage in der Freiheitsunion Demokratischen Union befasst sich heute im Prager Abgeordnetenhaus eine außerordentliche Sitzung des Republikausschusses der Unionisten. Die Parteiführung befasst sich auch mit den Ergebnissen der bisherigen Verhandlungen zur angestrebten Koalitionsregierung mit den Sozial- und den Christdemokraten. Hanna Marvanova trat am Donnerstag von ihrer Funktion der Vorsitzenden der Unionisten zurück, da sie ihren Worten zufolge mit dem vorliegenden Regierungsvertrag nicht einverstanden gewesen sei. Mit dem Stand der Verhandlungen, die die Sozialdemokraten CSSD mit dem Wahlbündnis Koalice über die künftige Regierung führen, befasst sich heute die Parteiführung der CSSD in Prag. Das politische Gremium der Partei hat die endgültige Version des gemeinsamen Regierungsprogramms zur Verfügung, die von den Unterhändlern der CSSD und der aus den Christdemokraten und Unionisten bestehenden Koalition am vergangenen Mittwoch gebilligt wurde. Die Sozialdemokraten diskutieren offensichtlich auch über das Angebot der Ministerposten an die Parteien des Wahlbündnisses. 50 Filmvorstellungen stehen heute auf dem Programm des 37. Internationalen Filmfestivals, das am Donnerstagabend im westböhmischen Kurort Karlovy Vary Karlsbad eröffnet wurde. Das Interesse der Filmfans für das Festival ist sehr groß. Die Empfangsbüros des Festivals sowie die Vorverkaufskassen befanden sich heute Vormittag in einer richtigen Belagerung der Filmfans. Im renovierten Karlsbader Theater wird heute das berühmte verfilmte Musical Cabaret aufgeführt. An der Vorstellung wird der britische Schauspieler Michael York teilnehmen, der mit dem Preis des Bürgermeisters von Karlovy Vary ausgezeichnet wird. Auswirkungen auf den Prager Verkehr wird die vorübergehende Schließung des Letná-Tunnels im 7. Stadtbezirk haben. Der Tunnel bleibt wegen Bauarbeiten geschlossen. Diese sollen zum sicheren Verkehr beitragen. Soweit die Nachrichten durch das folgende Sonderprogramm für Sie, Edka Mladková.
Die Staatsflagge. Eine Regel besagt, dass sie an Staatsfeiertagen, von denen wir gerade heute in Tschechien einen begehen, gehisst werden soll. Wie hat sich jedoch diese Regel im Bewusstsein der Bevölkerung eingebürgert? Was für eine Beziehung hat man zu diesem Staatssymbol? Wir möchten uns in der heutigen Sondersendung zu den Wurzeln der tschechischen Staatsflagge aufmachen, ihre Geschichte bis in die Gegenwart verfolgen und letzten Endes auch versuchen, die gerade genannten Fragen zu beantworten. In den nachfolgenden Minuten begleiten Sie dabei Margita Maurova und Lothar Martin. Die tschechische Staatsflagge brauchen wir, so hoffe ich zumindest, nicht groß vorzustellen. Um Ihr Gedächtnis etwas aufzufrischen, hier dennoch eine kurze Beschreibung. Also, sie besteht aus zwei gleich breiten Längsstreifen, einem weißen in der oberen Hälfte und einem roten darunter. Von der linken Seite aus schneidet sich in diese Streifen ein dunkelblauer Keil ein, der bis in die Mitte der Fahne reicht. Ja, diese Anordnung ist allerdings noch relativ jung. Im alten Königreich Böhmen kannte man sie gar nicht. Damals wurde eine weiß-rote Fahne benutzt, genau wie jene, die man bis heute aus Polen kennt. Als im Oktober 1918 die Tschechoslowakische Republik entstanden ist, wurde deren Gründung noch mit dieser traditionellen weiß-roten Fahne des böhmischen Königreiches bzw. mit der weiß-rot-blauen slawischen Trikolore begrüßt. Vor dem neuen Staat standen damals unzählige Aufgaben, sowohl im Bereich der hohen Politik als auch im praktischen Staatsbetrieb. Darunter fiel auch die Aufgabe, neue Staatssymbole zu finden. Über die Frage, nach welchen Gesichtspunkten man eine neue Staatsflagge suchte, habe ich mich mit Diplom-Ingenieur Aleš Brošek unterhalten. Er ist einer der führenden tschechischen Vexillologen, das heißt ein Flaggenexperte und Mitglied des Ausschusses für Wappen und Flaggen im tschechischen Parlament. Über das Jahr 1918 hat er mir Folgendes erzählt.
Anfänglich wurde vorausgesetzt, dass die Tschechoslowakei eine weiß-rote Bikolore als Fahne verwenden könnte. Einer solchen hatte sich jedoch schon Polen angenommen, und weil auch die Fahne des benachbarten Österreichs weiß-rot war, war es notwendig, uns von den Nachbarstaaten zu unterscheiden.
Bereits Ende des Jahres 1918 nahmen Politiker Beratungen mit Fachleuten auf. Zudem wurde eine Kommission eigens für die Staatsflagge gegründet. Ihr Mitglied war auch Jaroslav Gurza. Diesem jungen Mann, der sich mit der Heraldik und Vexillologie beschäftigte, sollte später die entscheidende Rolle zukommen. Im Unterschied zu anderen Kommissionsmitgliedern konnte er sehr gut malen. Er setzte daher zunächst grafisch die Vorschläge einzelner Mitglieder um, die in den folgenden Monaten behandelt wurden. Als sich erwiesen hatte, dass die Staatsfahne nicht weiß-rot sein kann, wurde vereinbart, dass es am besten wäre, die blaue Farbe hinzuzufügen, damit eine slawische Trikolore entsteht. Und es ging nur darum, wie diese drei Farben miteinander verbunden werden.
Wahrscheinlich war es damals gerade Jaroslav Kurza, der mehrere Varianten schuf. Die blaue Fahne bildete zum Beispiel einen winzigen Streifen an der Flaggenstange oder einen waagerechten, engeren Streifen zwischen Weiß und Rot. Und dann kam er auf die Idee, ein blaues Dreieck an der Stange zu platzieren.
Dieser Entwurf stieß auf breite Zustimmung und wurde weiter überprüft. Die Kommission ging nämlich sehr sorgfältig vor und wollte nichts dem Zufall überlassen. Ein zu überprüfendes Kriterium war zum Beispiel, ob die Fahne von der Ferne gut sichtbar sei. Und so konnte die Öffentlichkeit die Fahne mit dem kleinen blauen Keil im Jahre 1919 zum ersten Mal erblicken und beurteilen. Sie wurde auf Dampfschiffen auf der Moldau in Prag getestet. Der Keil war zunächst leider zu klein, er reichte nur bis zum Drittel der Fahne. Als der Entwurf dem Parlament vorgelegt wurde, traf er daher auf relativ großen Widerstand und der Billigungsprozess verzögerte sich. In die Kommission wurden daraufhin einige Künstler berufen, die den Entwurf der Heraldiker aus anderer Sicht beurteilten. Erst Anfang des Jahres 1920 haben sie eine einzige kleine Veränderung vorgeschlagen, und zwar, dass der blaue Keil bis in die Hälfte der Flagge verlängert werden soll.
Diese Form wurde am 30. März 1920 vom Parlament gebilligt und seitdem als die tschechoslowakische Staatsflagge benutzt, und zwar bis 1939. Während der Zeit des Protektorats durfte sie nicht mehr gehisst werden. Damals gab es eine spezielle Protektoratsfahne. Nach dem Krieg kehrte man dann mit Freude zu ihr zurück.
Die Bevölkerung kehrte nach dem Krieg zu ihrer Fahne mit Freude zurück. Wie verhielt es sich aber in den ersten Jahren ihrer Existenz? Hat sich sofort ein enges und positives Verhältnis zu ihr herausgebildet? Hat man sich dazu gleich bekannt?
Der Weg dahin war ein bisschen komplizierter. In der Presse sind damals einige kritische Artikel erschienen, aber ich meine, diejenigen, denen die Flagge gefällt, pflegen gewöhnlich nicht in den Zeitungen zu schreiben, meistens schreiben nur die Kritiker. Die kritischen Stimmen hielten sich in Grenzen und im Laufe der Zeit, als die Flagge bei verschiedenen Wettbewerben, bei Sportwettkämpfen, also der Repräsentation der Tschechoslowakei im Ausland zu sehen war, gewann sie immer mehr an Popularität. Innerhalb von 2-3 Jahren fand sie Gefallen und wurde nicht mehr kritisiert.
Trotzdem existierten gewisse Unterschiede in der Akzeptanz im tschechischen und im slowakischen Teil der Republik.
Das ist eine interessante Frage. Die Slowaken nutzten nämlich immer noch gerne die weiß-blau-rote Fahne, die dort seit 1848 als slowakische und slawische Trikolore verwendet wurde. Allerdings soll erwähnt werden, dass die ersten Fahnen, die Anfang des stürmischen Jahres 1848 von Slowaken benutzt wurden, erstaunlicherweise auch nur weiß-rote wie in Böhmen waren. Von 1939 bis 1945 wurde die Trikolore mit den 3 waagerechten Streifen vom slowakischen Staat angenommen. Dies hinderte jedoch die Slowaken nicht daran, bei den Demonstrationen im November 1989 erneut auf diese Flagge zurückzugreifen.
Damit sind wir schon übergesprungen in die jüngste Geschichte der tschechoslowakischen Staatsflagge, die sich am Ende des 20. Jahrhunderts in ein tschechisches Hoheitssymbol verwandeln sollte. 1993 zerfiel das gemeinsame Land der Tschechen und Slowaken in 2 selbstständige Staaten. Die Slowaken entschieden sich damals für ihre ursprüngliche Trikolore. Der rechtliche Anspruch auf das alte tschechoslowakische Symbol war daher frei, und die Tschechische Republik konnte es übernehmen. Es wurde eigentlich keine andere Variante, kein Gegenvorschlag in Betracht gezogen. Das tschechische Parlament traf eine einstimmige Entscheidung. Im Übrigen war es eines der wenigen Gesetze, über die eine so breite und einmütige Eintracht herrschte.
Wir haben damals im Parlamentsausschuss für Heraldik über die Frage beraten, welches Symbol man für die selbstständige Tschechische Republik wählen kann. Unter uns war damals der bekannte Heraldiker Jiří Louda, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in England kämpfte. Und dieser Mann erzählte uns sehr offen darüber, was für ihn und seine Freunde seinerzeit die tschechoslowakische Flagge bedeutet habe und dass es eine große Schande wäre, dieses Symbol, das den Bewohnern Böhmens, Mährens und auch einigen Slowaken sehr nahe steht, in der Tschechischen Republik nicht weiter zu benutzen.
Für die im Ausland kämpfenden Tschechen und Slowaken war die Staatsflagge während des Krieges von einer riesigen Bedeutung. Dies galt damals natürlich auch für diejenigen, die im Protektorat lebten. Immer wenn sich die Nation bedroht fühlt oder große geschichtliche Umbrüche erlebt, greift sie nach diesem Symbol. So war es im August 1968, aber auch im November 1989, als man überall auf den Straßen ein weiß-rot-blaues Fahnenmeer sehen konnte. Heute, in einer weniger angespannten Zeit, erinnert man sich der Fahne wohl nur in dem Augenblick, wenn unsere Sportler Erfolge im Ausland feiern. Da verspürt man eine regelrecht heiße Beziehung zu ihr. Aber sonst, an einem Tag wie heute,
etwas anderes ist es bei offiziellen Staatsfeiertagen. Dort herrscht wohl immer noch das Gefühl des Zwangs aus der Zeit des Sozialismus. Daher können wir an gewöhnlichen Häusern nur wenige Fahnen sehen. Aber andererseits, eine ähnliche Haltung gab es auch zur Zeit der Ersten Republik. Schon seit 1920 wurde kritisiert, dass die Leute nur selten Fahnen heraushängen. Wir sind halt eben ein etwas anderes Volk als etwa die Amerikaner, für die die US-Staatsflagge ein sehr bedeutendes Symbol ist und für deren Verbrennung ihnen zum Beispiel sehr strenge Strafen drohen. Bei uns wurde sie nie so gesehen. Andererseits aber, wenn eine Euphorie darüber entsteht, dass wir in einem Bereich einzigartig waren und zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft gesiegt haben, dann sind überall viele Flaggen zu sehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Sondersendung, die dem Hoheitssymbol der Tschechischen Republik gewidmet war, ist am Ende angelangt. Es bleibt uns nur noch, auf die Straße zu gehen und zu schauen, wie viele Flaggen dort an den Häusern flattern. Wir feiern doch heute einen Staatsfeiertag. Ich danke Herrn Aleš Prošek für seine Erzählung und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Lothar Martin
und Markéta Maurová.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, vor etwas weniger als einem Monat ging in Prag unter dem Titel Die Mitte Europas um das Jahr 1000 eine viel beachtete Ausstellung zu Ende. Mehr darüber erfahren Sie nun im Folgenden von unserem freien Mitarbeiter Robert Schuster.
Wie es sich in Europa im 9. oder 10. Jahrhundert, also in der Zeit des frühen Mittelalters, lebte, darüber gibt es heute nur äußerst fragmentarische Belege, die meistens auf verschiedenen archäologischen Funden basieren. Nicht alle Regionen des alten Kontinents sind aber, was diese frühe Epoche angeht, gleich stark erforscht. Das trifft auch für Mitteleuropa zu, wo es für Historiker und Archäologen jahrzehntelang fast nicht möglich war, grenzüberschreitend zu wirken und die gewonnenen Erkenntnisse auszutauschen. Als erstes Ergebnis der neuen Möglichkeiten, die sich vor 10 Jahren eröffnet haben, kann deshalb die Ausstellung Die Mitte Europas um das Jahr 1000 bezeichnet werden, an der Forscher aus 5 mitteleuropäischen Ländern beteiligt waren. Die Ausstellung war zunächst in Budapest, Berlin und Mannheim zu sehen. Seit Mitte März war sie auf der Prager Burg aufgebaut und sie wurde mittlerweile in ihre nächste Station, die slowakische Hauptstadt Bratislava, überführt. Der letzte Ausstellungsort wird im Frühjahr nächsten Jahres die polnische Stadt Posen sein. Radio Prag fragt im Folgenden einen ihrer Mitinitiatoren auf tschechischer Seite, Petr Sommer vom Archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften, wie eigentlich die Idee für die Ausstellung entstand und welche Ziele sie verfolgte.
Ja, also diese Ausstellung haben wir mit den deutschen, polnischen, slowakischen und ungarischen Kollegen vorbereitet, und zwar seit dem Jahre 1997, also bis zu der Eröffnung in Prag in diesem Jahr dauerte es 4 Jahre. Es war ja ziemlich komplizierte, aber sehr schöne Arbeit, weil ja zu Ende des ersten Jahrtausends diese Ausstellung gezielt war, mit einer Erinnerung auf den Anfang Mitteleuropas, also sehr interessantes Thema, ja, das mit dem Reich selbstverständlich, mit dem Otto dem Dritten und mit anderen wichtigen Personen wie der heilige Adalbert, der zweite Prager Bischof ist und so weiter. Und es geht um die allgemeine mitteleuropäische und europäische antikchristliche Kultur, um Beginn dieser Kultur, Beginn der einzelnen mitteleuropäischen Staaten und so weiter.
Viel beachtet wurde ja die Ausstellung vor allem in Fachkreisen. Wie aber war das Echo der breiten Öffentlichkeit? Archäologe Sommer zieht gerade im Zusammenhang mit der breiten Wirkung der Veranstaltung eine sehr positive Bilanz und zeigt sich über das Interesse der Besucher sehr erfreut, wie er gegenüber Radio Prag erläutert.
Wir hatten hier in Prag während der 3 Monate der Ausstellung 71.000 Besucher, also es ist nicht schlimm, ja, es ist wirklich eine schöne Nummer. Und die Reaktion der Besucher, wenn ich weiß, war, ja, die Besucher waren begeistert, weil die Exponate, die gesehen haben, die sind wirklich Spitzenexemplare von europäischen Museen, Galerien, Bibliotheken und so weiter. Also es waren die Sachen, die wirklich nur einmal im Leben zu sehen sind.
In der Epoche des frühen Mittelalters kam gerade auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik die in Europa einander konkurrierenden Einflüsse der lateinischen und der byzantinischen Kultur besonders stark zum Vorschein und prallten oft aneinander. Während zum Beispiel Böhmen vom Deutschen Reich aus christianisiert wurde und somit mehr oder weniger stets zum lateinischen, also westlichen Kulturkreis gehörte, war in Mähren der christliche Glaube von Byzanz aus verbreitet worden. Gerade dieser Umstand veranlasste kürzlich 2 junge Historiker, die ebenfalls an der Ausarbeitung des tschechischen Beitrags zu dieser mitteleuropäischen Ausstellung beteiligt waren, dazu Kritik zu äußern. Ihrer Meinung nach war nämlich die ganze Exposition viel zu einseitig auf den Westen ausgerichtet. So soll etwa der Einfluss jener von den späteren heiligen Kühl und Method ausgearbeiteten altslawischen Liturgie verdrängt worden sein, ebenso wie zum Beispiel die intensiven Kontakte zwischen den damaligen Bewohnern der böhmischen Länder und den übrigen westslawischen und ostslawischen Völkern, die fast gar nicht erwähnt wurden. Es liege also die Vermutung nahe, so die beiden Historiker, dass die Ausstellung gerade im Kontext mit dem angestrebten Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union auch eine verdeckte tagespolitische Bedeutung hatte, nämlich einseitig die Bindung der Tschechen ans westliche Europa zu dokumentieren. Diese Aussage der beiden ruft jedoch beim Archäologen Peter Sommer von der Akademie der Wissenschaften Unverständnis und Verwunderung auf.
Ich meine, dass diese Kritik selbstverständlich ja ganz falsch ist. Ja, also diese Ausstellung, die war kein Durchschnitt durch die Geschichte Mitteleuropas. Ja, diese Ausstellung war wirklich eine Erinnerung auf das Jahr 1000 und auf die sehr, sehr wichtige Periode der Anfänge Mitteleuropas im politischen, religions-, kulturellen Sinne und so weiter.
Was die Kenntnisse der tschechischen Besucher über die geschichtlichen und politischen Zusammenhänge in dieser fernen Zeit angeht, meint der Historiker Petr Sommer, dass diese auf relativ hohem Niveau sind. Das hängt seiner Meinung nach vor allem damit zusammen, dass in den tschechischen Geschichtsbüchern zum Beispiel die ganze Periode der Christianisierung Böhmens und Mährens nicht als etwas längst Vergangenes ausgelassen wird. Als Beweis führt er zum Beispiel die Darstellung des Wirkens der beiden späteren Heiligen Kyrill und Method an, jenen beiden Brüdern aus Thessaloniki, die im 9. Jahrhundert, dank ihrer Bibelübersetzung ins Altslawische, nicht nur das sogenannte Großmährische Reich christianisiert haben, sondern vor allem nachhaltig die dortige Kultur geprägt hatten. Archäologe Sommer vergleicht das mit dem Wissensstand anderer europäischer Völker über ihre älteste Geschichte, wie er im Folgenden erläutert.
Ich meine, dass in der Tschechischen Republik weiß man sehr viel über Cyril und Methodij. Es gibt Leute selbstverständlich, die diese zwei Personen hauptsächlich als Heilige ansehen. Aber manche Leute verstehen diese zwei als wichtige Glaubensbote, selbstverständlich. Aber auch die Leute, die in Mitteleuropa und in Großmähren und das bedeutet auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik mit der christlichen Akkulturation begannen. Ja, also die Rolle Kirills und Methods, das ist die Rolle der Kulturträger, die Großmähren und im breiteren Sinne auch Böhmen mit West- und Osteuropa verbunden haben. Ja, also in diesem Sinne, meiner nach, diese zwei Personen wirken auch in Böhmen als die wichtigen historischen Gestalten, die am Anfang unserer Gesellschaft und unseres Staats sehr wichtige Rolle gespielt haben.
Abgesehen von der erwähnten Ausstellung stellt sich doch aber noch eine weitere, völlig grundlegende Frage. Lassen sich eigentlich auf dem Feld der frühen Geschichte auch heute noch völlig neue Felder entdecken, die bisher völlig unerschlossen waren? Der Archäologe Peter Sommer von der Akademie der Wissenschaften meint dazu abschließend:
Naja, wissen Sie, Wissenschaft, und das gilt selbstverständlich über die Geschichte und Archäologie, Kunstgeschichte und so weiter, ist zum Glück für uns Geschichtler und Historiker und Archäologe unendlich. Und die Themen, die im Rahmen einzelnen Forschungsprojekten und so weiter behandelt werden, die sind immer von neuer Hinsicht und von neuen Argumenten, die zum Beispiel die Archäologie oder Archivistik und so weiter gewinnt, behält. Ja, also jedes Thema niemals ganz erschöpft ist. Ja, manche Probleme bleiben und neue Generationen der Forscher sehen diese Forschungsprobleme selbstverständlich von anderen Gesichtspunkten und immer bringt diese Forschung was Neues.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen recht herzlich Robert Schuster.
Damit sind wir, liebe Freunde, am Ende dieser Sondersendung angelangt. Im Namen aller, die sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.